Science und so. Wissenschaft küsst Kultur. Der Podcast. Unterstützt von der Hochschule Fulda. Mit Shaggy Schwarz und Professor Dr. Sascha Skorupka.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Episode eures Lieblingspodcasts Science und so, Wissenschaft küsst Kultur. Mein Name ist Shaggy Schwarz, an meiner Seite wie immer, den ich jetzt heute nicht küssen werde, weil er nicht neben mir sitzt, wieder übers Internet verbunden, der gute alte Professor Dr. Sascha Skorupka. Hallo Sascha.
Ja, hallo Shaggy. Ja, als würden wir knutschen, wenn wir nebeneinander sitzen würden. Nein, aber auch heute küssen wir uns nicht, das stimmt. Ja, worum geht's heute? Wir haben das letzte Mal über das gute Internet gesprochen, ne? Dann wäre jetzt eigentlich die Idee, wenn man über das gute Internet spricht, gibt's dann auch das böse Internet?
Ja, wahrscheinlich gibt es das, wenn du das auch extra so betonst. Ich meine, wir sind jetzt gerade mit dem guten Internet verbunden. Ich bin auch schon gespannt. Du meinst hoffentlich nicht die Pornoseiten, die wir beide natürlich gar nicht besuchen online, sondern was ist eigentlich, was würde man als das böse Internet bezeichnen? Was sind die bösen Sachen? Ist es das Darknet, was man auch immer schon mal so gehört hat, was immer das sein mag? Oder was ist das böse Internet?
Ja, das ist eine gute Frage. Da müssen wir überhaupt erstmal klären, was überhaupt das gute Internet ist. Ja, okay. Also man könnte ja sagen, du hast ja gesagt, wir sind über das gute Internet verbunden. Da hatte ich sofort im Kopf, ja, die Internetverbindung steht.
Ja.
Wir haben keine Aussetzer. Die Tonqualität ist super. Also das ist in jedem Fall technisch betrachtet ein gutes Internet, aber wir meinen ja inhaltlich ein gutes Internet. Ne?
Ja,
das ist eigentlich das, worauf wir hinaus wollen. Und dann ist natürlich das böse Internet inhaltlich, da ist es eher klar, dass es da um die Inhalte geht. Man könnte ja auch sagen, das schlechte Internet. Aber beim bösen Internet geht es ja um die Inhalte. Und da wäre tatsächlich sowas wie Darknet oder solche Sachen wie Pornoseiten. Wobei, ich weiß nicht, ist Porno böse?
Nee, nicht. Also sagen wir mal so, vielleicht nicht im Allgemeinen, aber weiß ich nicht, ob es da böse Seiten gibt. Aber dann lass uns doch einfach am besten mal das Porno erstmal außen vor lassen. Vielleicht reden wir dann anderes Mal drüber. Vielleicht ein eigenes Thema. Pornos, warum nicht?
Porno wäre auch ein eigenes Thema. Finde ich ein schönes Thema.
Also ich
habe ich ja nie geguckt, aber.
Ach, ich habe sogar mal früher Pornoseiten abonniert. Also da habe ich immer zugestanden. Warum auch nicht? Also obwohl ich immer in Beziehung war. Aber das sollte nicht unser Thema heute sein. Lass uns mit dem Darknet tatsächlich mal anfangen. Was ist denn das Darknet? Also wie kommt man da hin? Also ich habe mal Darknet gegoogelt, habe es nicht gefunden.
Also tatsächlich so, also was Pornoseiten angeht, die habe ich mir auch angeguckt, aber Darknet habe ich tatsächlich noch nie angeguckt und ich weiß auch nicht, also ich habe es noch nie ausprobiert, da hinzukommen. Das Darknet ist, von daher kann ich da auch gar nicht so viel drüber erzählen tatsächlich, das Darknet ist ein Bereich des Internets, der nicht so einfach offen zugänglich ist. Deswegen auch Darknet heißt, weil das ist wie diese Darkrooms damals, die man auch nur so über Umwege erreicht hat oder heute auch noch, die gibt es auch heute wahrscheinlich noch. Und auch nur, wenn man wusste, dass es sie gibt und wo man hingehen musste. Das im Darknet werden vor allen Dingen illegale Aktivitäten gemacht, also was dann auch immer illegal ist. Also soweit ich das weiß, wie gesagt, das ist tatsächlich etwas, was ich noch nie ausprobiert habe, aber soweit ich weiß, kann man dort von Drogen über Waffen und sonstige Dinge alles Mögliche kaufen und bestellen und es werden auch illegale Inhalte weitergegeben oder zur Verfügung gestellt. Was dann illegal ist, ist doch auch immer eine Frage der Definition. Also es gibt Dinge, die sind ganz offensichtlich illegal, sowas wie Kinderpornografie oder so, aber auch politische Ansichten können ja je nach Land illegal sein. Und deswegen tummeln sich dann da auch Leute mit ja sehr unterschiedlichen Ansichten und Meinungen.
Ja, ich glaube auch, das Gesetz beschreibt ja auch, was illegal ist oder was nicht. Also
ja, aber es hängt ja vom Land, es ist ja vom Land abhängig. Und beim Internet ist es ja so, dass du da gelten zwar auch europäische oder deutsche Gesetze, aber es gelten auch amerikanische Gesetze und es gelten eben auch chinesische Gesetze. Und wie unterschiedlich da Dinge gehandhabt werden, hat man ja jetzt gesehen bei dem DeepSeek heißt es, glaube ich, dieser neuen KI aus China, die dann, wenn du das Massaker von dem Tiananmen-Platz da eingibst, dass dann dir dieser Bot die Kommunikation schlichtweg abbricht. Hm. Also das ist dort zensiert. Und solche Dinge, die zensiert sind in manchen Ländern, die ja, dass sowas wandert dann eben ins Darknet ab, also in den Bereich, der nicht so überwacht ist. Inwieweit das in China möglich ist, weiß ich nicht, weil die sehr, sehr strikte Firewalls haben und sehr strikt gucken, welche Verbindungen erlaubt sind und welche nicht. Aber das wäre so ein Beispiel jetzt dafür. Ne? Das ist, in Deutschland kannst du drüber reden, in China nicht. Und was jetzt gerade ja auch die Amerikaner ganz groß thematisiert haben, ist, dass man in Amerika natürlich Hakenkreuze benutzen darf und natürlich darüber auch reden darf und in Deutschland sowas zensiert wird. Das war ja so ein Vorwurf, der jetzt neulich von den Amerikanern aufgekommen ist, dass wir ja Meinungsvielfalt oder Meinungsfreiheit einschränken. Also es gibt da ganz unterschiedliche Perspektiven und Gesichtspunkte und auch dann das Verständnis darüber, was illegal ist, steht natürlich in den Gesetzen drin, ist aber von Land zu Land unterschiedlich. Und deshalb bei so etwas Globalem wie dem Internet auch gar nicht so einfach umsetzbar.
Lass uns doch auch mal, wir haben das Darknet jetzt so ein bisschen angerissen. Was sind denn die Gefahren des Internet? Ich meine, das böse Internet, da bezeichne ich natürlich auch solche Möglichkeiten, Menschen das Geld aus der Tasche zu ziehen, oder? Da gibt es ja auch sehr, sehr viele Tricks und wie man das machen kann.
Ja, im Grunde genommen ist Geld tatsächlich auch das Thema, womit das Ganze mehr oder weniger losgegangen ist. Denn das Internet war ja ursprünglich offen und frei und nicht kommerziell. Und jeder hatte Zugriff und jeder konnte Daten verteilen, tauschen, sich mit anderen verbinden und so weiter, konnte das alles machen. Und ab Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre ging das mit der Kommerzialisierung des Internet los. Also dass dann Dienstleistungen und Waren angeboten wurden, wie auch immer. Und damit ging das dann auch los, dass man das Thema Sicherheit besprechen musste und auch lösen musste. Weil wenn du Waren und Dienstleistungen irgendwie verkaufst, dann musst du ja sicher sein, dass der Käufer die Ware oder die Dienstleistung bekommt und der Verkäufer die entsprechende Gegenleistung, also dann das Geld.
Ja.
Und da brauchst du ja Sicherheit. Und das war etwas, was diese Sicherheitsthematik im Internet aufgebracht hat und das vorangetrieben hat. Es gab auch vorher schon Sicherheitsproblematiken insofern, weil natürlich die Daten offen zugänglich waren. Also du konntest mithören, relativ unproblematisch und relativ einfach. Und das ist natürlich, wenn es dann in dem Bereich geht, wo du private Informationen weitergibst, persönliche Daten austauscht, dass du natürlich sicher gehen willst, dass die nicht abgehört werden können. Und das ging so, wie gesagt, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre erst los, dass das ein Thema wurde. Heute mit Datenschutzgrundverordnung in Deutschland und dieser hohen Sensibilität, was persönliche Daten angeht, gut, nicht bei Social Media, da machen sich die Leute ja nackig ohne Ende, da scheinen ja persönliche Daten keine Rolle zu spielen, aber zum Beispiel jetzt bei der elektronischen Krankenkassenkarte oder der Krankenakte, da ist ja das Thema Datenschutz ein ganz, ganz wichtiges Thema. Das ging so, wie gesagt, Ende der 80er, Anfang der 90er los und das ging auch damit los, weil eben immer mehr Daten abgehört worden sind und weil das genutzt wurde, um Leute dann entsprechend zu erpressen, von denen Geld zu fordern oder zu betrügen, also denen das Geld, wie du das so schön gesagt hast, aus der Tasche zu ziehen.
Ja.
Und das war so der Anfang des bösen Internet, könnte man sagen, ja.
Na, ich weiß ja auch, also sagen wir mal so, für meinen Opa damals oder auch für meine Oma war das ganze Internet immer böse. Selbst meine Eltern halten sich bis heute immer noch fern vom Homebanking, obwohl das ja eigentlich eine sichere Sache ist. Also was glaubst du, warum gerade so viele ältere Menschen Angst hatten Angst haben vor dem Internet und seinen Gefahren?
Das ist eine sehr gute Frage, weil es neu ist, weil es anders ist, weil es gewohnte Routinen hinterfragt, neue Routinen anbietet und die Leute teilweise ja auch zwingt, sich dem anzupassen. Also beim Banking zum Beispiel ist es ja so, dass du immer weniger Filialen hast von Banken, immer mehr Geldautomaten, immer weniger Schalter, immer weniger persönlichen Kontakt. Und Menschen, die ihr Leben lang Bankgeschäfte mit dem Bankberater oder auch der Bankberaterin ihres Vertrauens abgewickelt haben, die sind natürlich ja, sagen wir mal, die sind jetzt nicht glücklich dadurch, dass plötzlich dieser persönliche Kontakt nicht mehr da ist und dass man das über so etwas Unpersönliches wie das Internet machen muss, mit einer Maschine, mit einem Smartphone oder mit einem Computer, der ja auch dauernd abstürzt und der nicht funktioniert. Man muss ja auch bedenken, also dass für die jungen Leute heute ist das ja etwas, was quasi immer funktioniert. Also Internet und Computer ist ja etwas, was mit vergleichsweise wenig Ausnahmen einfach funktioniert. Wenn du heute so ein Smartphone benutzt, das läuft ja. Und in den 90ern, als das mit den Computern losging, mit dem Internet und den Homecomputern losging, war das ja alles andere als funktionierend. Ne? Also wenn du zum Beispiel Windows 95 oder Windows 98, wenn du dich daran erinnerst, das kenne ich ja noch, bei Windows 95 musstest du den Computer dauernd neu starten, wenn du irgendwas verändert hast. Da kam ja dann diese Witze, wenn Windows wie ein Auto wäre, dann würdest du jedes Mal den Motor neu anmachen müssen, wenn du die Tür öffnest. Das war ja bei Windows 95 war grauselig und es hat nie richtig funktioniert und die kleinste Änderung. Und dann klappte es wieder nicht und du brauchtest schon sehr viel IT-Wissen, um das am Laufen zu halten. Das heißt, für die Leute, die damals sich auf Computer eingelassen haben, Internet eingelassen haben, war das etwas, was kryptisch war. Also das hat man nicht verstanden, das war nicht benutzerfreundlich, das funktionierte häufig nicht aus Gründen, die man auch nie so richtig verstehen konnte. Das hat sich nicht erklärt, warum. Das hat einfach nicht funktioniert. Dann hat man neu gestartet. Manchmal ging es dann wieder, manchmal aber auch nicht. Dann mussten irgendwelche jungen Leute aus der Familie, die irgendwas mit Computer machten oder sich da auskannten, mussten da helfen. Und das sind natürlich so Dinge, wo dann, also das ist nicht vertrauensbildend, um es mal so zu sagen. Deswegen kann ich verstehen, dass viele Menschen sehr skeptisch gegenüber dem Internet sind und natürlich solche Dinge, die viel Vertrauen voraussetzen, also Bankgeschäfte, der Besuch beim Arzt, solche Sachen, dass das gerade von der älteren Generation eher nicht gerne gemacht wird.
Ja, kann man total nachvollziehen. Du hast gerade im Nebensatz auch Social Media angesprochen. Klar, Thema Datenschutz ist das eine. Aber was da jetzt in den letzten Jahren auch passiert ist, zum einen mit Twitter, ex Elon Musk und jetzt vor einigen Monaten auch die Aussage von Meta-Konzern, dass man jetzt ab sofort auch nicht mehr die alles checken wird, hat auch nochmal, glaube ich, das Ansehen für viele dieser Social-Media-Dienste nochmal komplett verändert. Wie stehst du dazu und wie was glaubst du, ändert sich dadurch wirklich sehr viel oder war es vorher schon sowieso ein schwarzes Loch für viele Wahrheiten?
Das ist eine sehr interessante Frage. Also Social Media ist, glaube ich, sowieso nochmal ein ganz eigenes Thema. Da müssten wir, glaube ich, mal eine Folge drüber machen. Und über Information oder Nicht-Information, also Fake News, müssten wir eigentlich auch mal eine ganze Folge machen. Ja. Das führt sehr, sehr weit. Das Problem des oder sagen wir mal, der Aspekt der Bösartigkeit vom Internet ist eben der, dass alles überall zur Verfügung steht. Das ist einerseits das Gute, andererseits aber auch das Schlechte, weil natürlich auch jeder Blödsinn überall zur Verfügung steht. Ja. Und vor dem Internet oder vor Social Media, das Ganze ist ja sehr, sag ich mal, kritisch geworden durch Social Media. Vor Social Media war es so, dass die ganze Bösartigkeit der Menschen, der ganze Hass, das blieb sozusagen in einem kleinen Raum. Damals haben die Leute in der Kneipe gesessen, haben schlimme Dinge gesagt, das blieb dann auch da. Und dann haben sie sich ausgekotzt und haben geschimpft, haben ihr Bier getrunken, sind dann besoffen nach Hause gegangen und war wieder gut. Das blieb dann in diesem Rahmen. Heute ist das ja sehr schnell öffentlich. Also denk an diese Geschichte mit den Syltern, die da irgendwelche Nazi-Lieder gegrölt haben. Das hätte damals niemanden interessiert. Da hätte vielleicht der Wirt oder das andere Publikum, was da war, hätte gedacht, was für Vollidioten. Vielleicht hätte es noch eine Prügelei gegeben, aber das wäre dann gut gewesen. Das wäre dann vielleicht eine kleine Meldung in der Lokalzeitung und dann wäre aber Feierabend und das wäre nicht weiter eskaliert. Heute eskalieren die Dinge immer, weil das filmt dann irgendjemand, lädt das dann auf irgendeinem Kanal hoch, dann sehen sich das alle an und dann finden das alle ganz furchtbar und dann schwappt so eine riesige Erregungswelle über die Welt und alles ist ganz furchtbar und immer so hoch emotional und das macht das Ganze Das macht das Ganze schlimm. Ja, also das führt eben dazu, dass das eine riesige Aufregungswelle ist. Aber das ist, da müssen wir beim Thema Social Media mal intensiver drüber sprechen. Aber das ist so ein Effekt, der jetzt durch Social Media eben verstärkt wird. Und was eben auch ein Problem ist, ist, dass dieser ganze Blödsinn eben überall auffindbar ist. Ja. Und vor Social Media war es eben so, dass mehr oder weniger seriöse Medien, die sind natürlich auch parteiisch und haben so ihren Blick auf die Welt, aber da fand so eine gewisse, sag ich mal, Vorsortierung statt. Und es ist nicht jeder Blödsinn veröffentlicht worden. Heute ist es ja leider auch so, dass in den Medien, sag ich mal, diese Sorgfalt, wie sie früher war, nicht mehr so vorhanden ist, was auch daher kommt, dass die halt schnell sein müssen. Das ist auch noch so ein Problem von gerade bei Social Media. Du musst ja sofort antworten, um im Thema zu sein, um beitragen zu können. Und früher war das eben so, da ist irgendwas passiert, dann haben sich Menschen hingesetzt, haben einen Artikel darüber geschrieben, einen Kommentar oder einen Fachartikel. Und das hat dann, das ist dann am nächsten Tag veröffentlicht worden. Und dadurch waren die Diskussionen entschleunigter und noch weniger hitzig. Nur, das hat sich nicht aufgeschaukelt. Heute ist es so, dass die Medien, auch die seriösen Medien, etablierten Medien, dass die auch gezwungen sind, schnell zu reagieren und dabei eben Fehler machen. Und bei diesem Skandal von dem grünen Politiker, der des sexuellen Missbrauchs bezichtigt wurde. Ich habe jetzt seinen Namen vergessen, aber das ging ja jetzt Anfang des Jahres auch durch die Presse. Da hat ja der Rundfunk hat die Meldung ungeprüft übernommen und veröffentlicht. Und da haben sie ihre Sorgfaltspflicht vernachlässigt. Und das ist etwas, das darf insbesondere bei seriösen Medien nicht passieren. Das kommt aber heute dadurch, dass sie so schnell reagieren.
Ja.
Ne, da kommt eine Nachricht, oh ja, das ist und das ist eine schlimme Nachricht, damit verdient man ja mehr Geld. Dadurch sind die Klickzahlen höher und Aufmerksamkeit ist höher, Klickzahlen sind höher, verdienst mehr Geld. Also schnell raus damit. Und das ist etwas, was eben diesen Effekt der Fake News verbreitet. Jetzt sind wir doch bei diesen Themen. Aber das ist etwas, was das Internet böse macht. Und was es eben auch böse macht, ist, dass der ganze Hass und der ganze Blödsinn, dass der halt stehen bleibt. Du kannst das überall finden. Du kannst den Blödsinn, den die Leute von sich geben, immer wieder finden. Und das perpetuiert sich und bilden sich ja auch so Blasen von Leuten, die dann miteinander sich da aufschaukeln. Also das sind Dinge, die heute eine andere Dimension haben als damals, wo sowas in der Kneipe passiert ist oder in irgendeinem kleinen Verein um die Ecke, wo das nicht diese Ausmaße angenommen hat.
Also das ist halt das Blöde. Fassen wir kurz nochmal zusammen. Ich glaube, wir müssen tatsächlich nochmal einen eigenen Podcast über Fake News machen. Vielleicht auch tatsächlich etwas über generell die Medien. Aber müssen wir mal schauen, wie das alles passt. Aber Fake News sind natürlich trotzdem ein Teil des bösen Internets. Also definitiv, weil es darüber ja auch am meisten verbreitet wird. Klar, Fernsehsender, Nachrichten, schauen wir Fox News oder der ganz generelle Sender Fox in Amerika. Das ist ein böser Fernsehsender, sagen wir es auch mal so, meiner Meinung nach. Und über sowas müssen wir tatsächlich auch auf jeden Fall mal sprechen. Was ich ganz interessant fand übrigens gerade, Sascha, du hast in einem Satz vielleicht schon das Fazit vorweggenommen. Du hast gesagt, das, was das Gute am Internet ist, ist aber auch gleichzeitig auch das Böse. Das fand ich eine sehr interessante Aussage, denn man kann alles im Internet finden, was sehr gut ist, was aber gleichzeitig auch sehr schlecht ist. So hast du es doch gerade gesagt, oder?
Ja, es gibt ich bin ja ein ganz großer Freund von schwarzerkaffee.com. Mhm. Und da gibt es einen wunderschönen Spruch, den ich gefunden habe. Ein großes Problem der heutigen Zeit ist, dass jeder genau die Antwort im Internet findet, die er lesen möchte.
Mhm. Ja.
Und das ist genau das Problem. Es gibt nicht mehr diese diese Sicherheit, dass es vertrauenswürdige, zuverlässige Medien gibt.
Ja.
Die haben natürlich früher auch Blödsinn veröffentlicht. Die sind auch auf Fake News reingefallen. Ne? Denk an die Hitler-Tagebücher, wo der Stern ja völlig daneben gelegen hat. Und das war ja noch vor der Zeit des Internet. Von daher, das passiert denen natürlich auch. Also ich will jetzt nicht sagen, dass die Medien früher super waren und heute ist es alles schlimm. Aber früher war das Ausmaß nicht so groß und früher gab es mehr Verlässlichkeit bei den Informationen. Und das ist etwas, was tatsächlich abgenommen hat, ist mein Gefühl. Und das ist natürlich problematisch, weil wenn du jetzt auf der Suche nach Informationen bist und ja irgendwas nachschlägst und dann nicht medienkompetent bist, was viele Leute nicht sind, das erlebe ich auch bei meinen Studierenden immer wieder, dann suchst du irgendetwas bei der mit der Suchmaschine deiner Wahl und dann findest du nicht die Ergebnisse gefiltert nach Zuverlässigkeit, nach Faktentreue oder solchen Sachen, sondern du findest sie quasi nach irgendeinem Algorithmus, mit dem sie besonders nach oben gespült werden. Und der hängt eben auch davon ab, was du vorher gesucht hast. Das heißt, die Informationen, die du bekommst, sind eben nicht mehr objektiv und neutral, sondern die sind immer abhängig von dem, was du für eine Person bist, was du vorher schon angeguckt hast und was gerade so in der Erregung nach oben gespült wird oder durch die Erregung nach oben gespült wird.
Ja, das Böse.
Das ist halt problematisch.
Das böse Internet, das ist generell sehr, sehr problematisch auch. Kann man irgendwas dagegen tun in Deutschland? Kann man generell Gesetze noch verändern? Kann man vielleicht auch was die Datensicherheit auch angeht oder auch irgendwelche Kontrollorganismen einsetzen, um das böse Internet ein bisschen mehr noch in seine Schranken zu weisen?
Ja, kann man sicherlich. Es gibt ja Gesetzesvorlagen, es gibt Ideen, es gibt ja die Datenschutzgrundverordnung, die in der EU verabschiedet worden ist. Das Thema Datenschutz spielt ja immer wieder eine Rolle. In Deutschland habe ich häufig das Gefühl, dass Datenschutz sehr überinterpretiert wird. Also wir haben immer wieder Diskussionen darüber, dass man bestimmte Dinge jetzt aus Datenschutzgründen nicht mehr machen darf und bestimmte Dinge sowieso grundsätzlich aus Datenschutzgründen nicht möglich sind. Und es ist so ein bisschen so eine Diskrepanz zwischen der, zwischen dem behördlichen oder dem gesellschaftlichen Datenschutz, der durch Gesetze und so weiter vorgegeben ist, der auch ganz häufig, so mein Eindruck, mit als Argument genutzt wird, weil man irgendwelche Sachen nicht machen will. Das auf der einen Seite und aber auf der anderen Seite durch unser Konsumverhalten, durch das Tracking, was ja permanent passiert, wenn wir das Internet nutzen, ganz egal, wie wir es nutzen, das wird ja alles irgendwie aufgezeichnet, sind wir als Konsumenten als Person im Grunde genommen nackig. Und das ist so ein Widerspruch, der sehr seltsam ist. Ne? Also wir diskutieren auf der einen Seite über Datenschutz und sagen, viele Dinge sind dann halt nicht möglich wegen Datenschutz. Und im gleichen Moment nutzen wir dann aber Insta oder Facebook oder TikTok und die wissen ganz genau, was wir für Vorlieben haben, worauf wir stehen und worauf wir nicht stehen. Und auch, da gab es ja einmal beim Science Slam vor Jahren mal einen sehr schönen Vortrag im Kurzkreuz über Netflix. Da hat einer vorgetragen, wie er die Daten des Netflix-Konsums seiner Freundin sich vorgenommen hat und einfach nur mal so ein bisschen in den Daten geschaut hat und dann da auch eine Menge rauslesen konnte. Ne? Also welche Szenen sie besonders berührt haben und wenn du das, welche Szenen sie ein paar Mal angeguckt hat, welche Szenen oder welche Filme sie überhaupt guckt, wo Stopp gemacht wurde und so weiter und so weiter. Und man kann aus diesen Daten ganz, ganz viel Informationen rausziehen. Ne? Du kriegst also ziemlich genau mit, welche Szenen dich besonders beeindrucken, wie du gerade drauf bist, anhand der Pausen und wie du die Pausen machst, kannst du relativ gut feststellen, ob du nur zum Pingeln auf dem Klo bist oder ob du da andere Dinge machst. Und bei Frauen kann man auch relativ gut rausfinden, ob sie gerade ihre Periode haben oder nicht. Und all solche Sachen, weil sich das auf die Sehgewohnheiten auswirkt. Und das kannst du ganz einfach an den Daten kannst du das auslesen.
Wie nutzen denn diese ganzen Konzerne auch solche Daten? Also wenn sie die Daten
erheben können? Ganz einfach. Wenn du dir jetzt die Serien bei Netflix oder bei Disney oder sonst wo anguckst, die sind ja inzwischen richtig geil. Das sind richtig geile Serien. Ja, so nutzen die das. Die wissen ganz genau, was gut ankommt, wie Storys aufgebaut sein müssen, welche Szenen wie gemacht sein müssen, weil sie kriegen ja permanent Rückmeldung. durch die Sehgewohnheiten der Leute. Und dadurch optimieren die diese Serien immer besser. Und deswegen ist eine Serie, die heute produziert ist, so sehr viel geiler als die Serien, die damals produziert worden sind.
Nee, ich würde mit dir da mal so ein bisschen widersprechen. Ich glaube tatsächlich, na klar, gibt es sehr, sehr viel geile produzierte Serien, auch viel mehr gute Serien als jemals zuvor. Aber es gibt auch viel mehr schlechte Serien als jemals zuvor. Und gut, die werden schauen, für werden dich. Auch für mich, die werden auch von Leuten, sagen wir mal qualitativ, natürlich, du meinst jetzt den Geschmack der Leute, den treffen sie natürlich auch mit den meiner das Meinung nach
genau
schlechten.
Ja. Genau, weil wenn du jetzt sagst, ja, da sind für dich jetzt schlechte Serien dabei, klar, das ist dann für dich eine schlechte Serie, aber es gibt dann einen Personenkreis, der genau auf das Zeug abfährt und das wissen die eben ganz genau und produzieren entsprechend Sachen und deswegen gibt es diese große Auswahl. Und je nachdem, was du für einen Geschmack hast, findest du ja bei den Streaming-Anbietern Serien deiner Wahl, die genau deinem Geschmack entsprechen. Du findest natürlich auch ganz viel aus deiner Perspektive Schrott, klar.
Ja.
Und das polarisiert auch viel mehr. Damals waren die Serien, sag ich mal, nicht so zielgruppenspezifisch zugeschnitten. Ja. Heute sind die so zugeschnitten, dass du dass der Geschmack so genau getroffen wird, dass natürlich auch der Geschmack genau gar nicht getroffen wird. Mhm. Und das ist etwas, das nutzen die. Also das finde ich ganz schön, weil dadurch ist natürlich dieser Unterhaltungswert sehr, sehr, sehr viel größer. Aber es zeigt eben auch, was du mit den Daten machen kannst. Und worüber wir gar nicht gesprochen haben, was überhaupt das Thema Sicherheit, was überhaupt passiert, um das mal zusammenzufassen. Also wir haben das Thema Spionage im bösen Internet. Mhm. Da geht es um solche Sachen wie Kundendaten, Firmengeheimnisse, solche Sachen, wo eben herausgefunden wird, entweder, also das ist ein ganz großes Problem in den Firmen zum Beispiel auch, dass dort Industriespionage passiert, aber auch Kundendaten zu wissen, welche Kunden welche Produkte haben wollen und wo sie kaufen, da kann man sie dann kriegen und kann dann versuchen, dort Konsumverhalten zu verändern. Also Spionage, Kundendaten, das ist ein ganz wichtiger Punkt, Firmengeheimnisse. Und gerade bei Firmengeheimnissen sind nach allem, was man so weiß, die Nordkoreaner ganz schwer dabei, die und die Chinesen leider auch und die Russen auch. Viele von den Spionageangriffen kommen tatsächlich aus diesen Ländern. Die geben das natürlich nicht offiziell zu, klar, aber es gibt viele Hinweise dafür, dass das eben aus diesen Ländern kommt. Aus diesen Ländern kommt auch, und das ist der zweite Punkt neben der Spionage, die Sabotage. Und das erleben wir gerade aktuell in den letzten 3 Jahren sehr, sehr intensiv, dass Betriebsabläufe, Produktionsabläufe behindert werden durch Sabotage. Also da wird gehackt und dann werden die Computer, die die Produktionsabläufe steuern, werden dann beeinflusst, dass ganz offensichtlich die Produktion stillsteht. Das ist aber noch gut, weil dann kannst du reagieren. Stuxnet damals war ja so ein Virus, der im Irak eingesetzt wurde, um die Uranzentrifugen zu manipulieren. Und der war ja so geschickt, dass du nicht gemerkt hast, dass der da war, weil der hat die Zentrifugen minimal anders gesteuert, so dass deren Haltbarkeit nicht so lange war. Die sind schneller kaputt gegangen. Und dadurch konnte der lange Zeit unbemerkt agieren, hat die Zentrifugen beschädigt. Die sind halt mehr ausgefallen. Das war aber nicht so offensichtlich, dass gleich klar war, oh, wir werden hier sabotiert. Und das sind Dinge, die passieren heute auch. Deswegen ist es für die Firmen, für die Industrie ein riesengroßes Problem, deren Prozesse, sowohl was die Produktion angeht, auch die ganzen anderen Prozesse, die in so Firmen sind, vor Sabotage zu schützen. Mhm. Und der dritte große Teil ist Erpressung. Und das ist etwas, was gerade kleine und mittelständische Unternehmen massiv beeinflusst, massiv trifft. Das kriegt man kaum mit, weil die das nicht öffentlich machen natürlich. Mhm. Aber es gibt immer mal wieder so Meldungen, dass zum Beispiel eine Apotheke mit 3, 4, 5 Filialen zumacht für 2 Wochen, weil deren Warenwirtschaftssystem gehackt worden ist. Das heißt, die können nichts mehr bestellen, nichts mehr bezahlen. Die sind quasi offline. Und in der heutigen Zeit bedeutet das, du kannst deinen Laden zumachen. Mhm. Und das passiert dann über irgendwie Trojaner oder sonstige Sachen. Eine E-Mail hast du angeklickt, die du nicht anklicken sollst. Zack, bist du dann, hast du einen Trojaner bei dir auf dem Rechner. Und diese kleinen mittelständischen Unternehmen leisten sich aus Kostengründen, aus, sag ich mal, Unkenntnis keine IT-Fachkräfte. Mhm. und nehmen das nicht so ernst und dann sind deren Systeme offen wie ein Scheunentor und dann kommt ein Hacker an und legt das alles lahm und sagt mir so, zahl mal bitte. Die gucken vorher, wie viel Geld in der Firma sozusagen zur Verfügung steht, also was sie da rauspressen können und dann sagen die so, gib mir mal 100.000 oder gib mir 1 Million oder was weiß ich. Hm. Und wenn du das nicht tust, dann sind deine Daten für immer futsch.
Das heißt, die Art der Erpressung ist, man legt sie lahm und schaltet sie dann quasi wieder frei, wenn sie bezahlt haben.
Genau. Und das passiert ganz, ganz, ganz häufig. Das geht aber kaum durch die Presse, weil die Betroffenen natürlich nicht das bekannt geben wollen, weil das ist ja peinlich. Hm. Also man müsste viel, viel mehr sagen, ich bin erwischt worden, mich hat's gerissen, ich bin deswegen pleite gegangen oder ich habe einen Riesenverlust gemacht. Bitte seid vorsichtig, aber das passiert kaum. Und tatsächlich diese Erpressung, und da sind die Nordkoreaner, nach allem, was ich so weiß, auch ganz vorne dabei, die verdienen damit richtig viel Geld. Also der Kim Jong-un oder wie der heißt, nutzt das auch, um damit seinen Staatshaushalt mit zu finanzieren.
Aber
tatsächlich, passiert im großen Maßstab.
Hacker gab es ja auch schon immer.
Ja, die gab es auch schon immer und die haben auch schon immer, es gab die guten und die bösen Hacker. Die guten Hacker, die in die Systeme eingedrungen sind, um zu zeigen, hier, du hast ein Sicherheitsproblem. Und die bösen Hacker, die das dann ausnutzen. Und das zum Beispiel auch, und das ist der vierte Aspekt neben der Spionage, der Sabotage, der Erpressung, ist der vierte Aspekt der Terror. Mhm. Und das ist etwas, was auch ausgenutzt wird. Das machen die Russen im Augenblick auch sehr, sehr gerne. Wir haben ja, also es gibt den Krieg, in der Ukraine, den Überfall der Russen auf die Ukraine, das gibt es. Mhm. So, das ist für alle offensichtlich und das sehen auch alle. Klar, da rollen Panzer, da fliegen Drohnen, da sterben Menschen. Was aber parallel passiert, und das ist so ein bisschen unter dem Radar, dass weltweit es einen Cyberkrieg, also Cyberwar gibt. Mhm. Cyberwar gibt. Das heißt, es passiert Terror übers Internet. Systeme werden kompromittiert, also übernommen und damit kannst du dann verschiedene Dinge tun. Kurz vor Beginn des Krieges in der Ukraine war es zum Beispiel so, dass die Windenergieanlagen mindestens in Deutschland, ich glaube sogar in einem Teil Nordeuropas, dass die plötzlich nicht mehr richtig steuerbar waren. Also die liefen noch, aber nicht mehr so richtig. Und man vermutet, dass das ein konzentrierter Angriff war, um zu gucken, ob man diese Dinger dann steuern kann. Mhm. Also wenn du jetzt die Kontrolle über Windenergieanlagen zum Beispiel übernimmst, kannst du damit großflächig dafür sorgen, dass es Stromausfälle gibt.
Okay, verstehe.
Und das ist Terror, das ist ein Angriff.
Ja.
Genauso kannst du auch, wenn du verschiedene Dinge machst, kannst du dafür sorgen, das müssen jetzt nicht Windenergieanlagen sein, können auch andere Anlagen sein, kannst du eben dafür sorgen, dass lokal oder regional eben der Strom ausfällt. Du kannst dafür sorgen, dass zum Beispiel Züge ausfallen. Du kannst dafür sorgen, dass Straßenbahnen ausfallen, solche Sachen. Mhm. Und das reicht ja schon. In einer Gesellschaft, wie wir sie sind, hoch vernetzt, alles digital, kannst du durch solche Angriffe richtig viel Schaden verursachen.
Ja. Viele Schwierigkeiten, viele Dinge, die uns auch sagen lassen, ja, das böse Internet, das gibt es und davor müssen wir aufpassen, ja, vom bösen Internet.
Definitiv. Und ein ganz wichtiger Punkt ist, also wahrscheinlich müssen wir über verschiedene Aspekte nochmal einzeln reden. Das Thema Fake News müssen wir in jedem Fall nochmal einzeln besprechen, weil das ist ein ganz wichtiger Bestandteil sozusagen vom bösen Internet. Dann dieses Thema Cyberwar, kann man vielleicht auch nochmal ausführlicher drüber sprechen, was es da für Möglichkeiten gibt. Also auch so diese Geschichte mit den, was gibt es denn für Angriffsszenarien? Mhm. Also wie kann man sich als Privatmensch oder auch als Person in einer Firma davor schützen, dass so etwas passiert? Wie kann man dazu beitragen, dass zum Beispiel die eigene Firma nicht von Hackern übernommen wird? Mhm. Und da gibt es ganz, ganz viele zum Teil sehr schräge Szenarien, die passieren können. Da könnte man auch nochmal drüber reden, dass die Leute da bewusster sind. Und eben ein ganz wichtiger Punkt, Medienkompetenz. Welchen Informationen vertraue ich und wie gehe ich überhaupt mit der Informationsvielfalt im Internet um?
Ja, spannende zusätzliche Themen, die sich jetzt nochmal aufgetan haben. Ich glaube, uns werden die Themen nicht ausgehen, lieber Sascha, oder?
Ja, das ist ja in jedem Fall die gute Nachricht.
Das ist die gute Nachricht. Ich würde eine Sache, bevor wir die Sendung nochmal beenden, weil du hast gerade die bösen und die guten Hacker angesprochen. Ja. Die guten Hacker, sowas wie der Chaos Computer Club oder so? Sind das?
Ja, zum Beispiel. Ja. Also die nutzen ja ihr Wissen, um tatsächlich auf Schwachstellen aufmerksam zu machen und auf Probleme aufmerksam zu machen. Die machen sich nicht immer beliebt damit, aber das ist eine ganz wichtige Aufgabe, die haben.
Ja. Spannend. Auch das ist vielleicht ein interessantes Thema, mal mit denen auch mal zu quatschen oder so, wie auch immer.
Definitiv, ja. Definitiv.
Du hast gerade schon gesagt, wir werden einige Themen haben in der Zukunft. Ich habe es auch eben erwähnt. Wir werden aber auch bald wieder auf der Bühne zu sehen sein. Ein paar Tage nach der Ausstrahlung dieser Episode am 6. März stehen wir wieder gemeinsam auf der Bühne, lieber Sascha. Wo denn?
Ja, wir stehen im Kurzkreuz in Fulda. Da gibt es wieder Science Slam und wir werden auf der Bühne wieder stehen und moderieren und hinter der Bühne wahrscheinlich wieder über neue Themen quatschen, die wir dann hier im Podcast verwursten können, sozusagen.
Ja, es gibt das Gute und das Böse Internet. Gibt es auch gute und schlechte Science-Slams? Und wenn ja, wo würdest du unseren einordnen?
Also unser ist natürlich total cool, weil ich die Location total cool finde. Ich finde natürlich das Moderatorenteam auch klasse.
Ja, einer zumindest von denen, auf jeden Fall. Das ist still.
Ja, und wir haben eine Menge wirklich guter Slammerinnen und Slammer da, jedes Mal. Und ich freue mich jedes Mal auf die Vorträge und freue mich dann da auch darüber, sie gehört zu haben, weil wir wirklich viele, viele tolle und spannende Themen hatten und haben. Und ich freue mich auch dieses Mal wieder auf die Themen. Und wir sehen uns, also live sehen wir uns am 6. März im Kurzkreuz in Fulda. Und online hören wir uns wie immer hier bei dem Podcast und immer am letzten Sonntag des Monats kommt eine neue Folge, wie zum Beispiel auch diese hier dann raus.
Sehr schön. Dann damit sind wir raus für heute. Die Abschlussworte gehören auch heute mal wieder dir, Sascha. Du hast viel gesprochen, viel erklärt, aber du darfst dich auch bei den Hörerinnen und Hörern verabschieden.
Ich habe ja eben schon fast die Abschlussworte gesagt. Na gut, dann gerne nochmal. Also, wie immer, jeden letzten Sonntag im Monat gibt es eine neue Folge. Dieses Mal das böse Internet und uns gehen die Themen nicht aus. Das ist das Gute. Und wir werden auch weiter plaudern und auch die nächsten tollen Themen dann besprechen. Vielen Dank fürs Zuhören und fürs Dabeisein. Ich hoffe, ich habe nicht zu sehr gelangweilt, weil ich die ganze Zeit gequatscht habe. Aber wir haben uns schon darauf geeinigt, das nächste Thema wird etwas sein, wo dann Shaggy mal wieder mehr reden kann, damit ich immer echt derjenige bin, der sich heiser quatscht. In diesem Sinne, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank und tschüss.